Gut, also ich habe noch ein paar Fragen notiert, so ein bisschen das Gröbste, Wichtigste, und ich denke, der Rest, der kommt einfach so im Gespräch. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben.
Okay, lass mal loslegen.
Cool. Dann sehen wir. Wie lief die Tour bis jetzt?
Super klasse, also weitaus besser, als wir uns je erwartet haben. Natürlich war das Paket von vornherein, eigentlich schon seit Jahren haben wir daran gedacht, mal mit Gamma Ray auf Tour zu gehen, weil ich schon denke, das ist so, nachdem Halloween mit Gamma Ray auf Tour war letztes Jahr, ist das quasi nochmal so ein Paket, natürlich auf einem weit niedrigeren Niveau, aber was halt die Melodic Metal Fans super interessiert. Und dadurch, dass wir die Italiener von Secret Sphere noch dabei hatten, die heute leider nicht dabei sein konnten, weil, ja, das war ja ein Nachholtermin und die hatten leider schon andere Verpflichtungen, war das, denke ich mal, ganz zielgerecht auf dieser Melodic-Metal-Schiene. Und da haben wir uns schon viel erwartet, aber das wurde noch weit übertroffen. Also wir haben wirklich nicht eine einzige Show gehabt, wo wir irgendwie so ein bisschen federn lassen mussten und sagen mussten, wir mussten uns nichts schönreden, sagen wir so. Also es hat alles wirklich so gut geklappt, dass wir eigentlich nur noch am Jubilieren sind, was allerdings nicht heißen soll, dass wir deswegen irgendwie jetzt abdriften oder dann irgendwelche Kaschbereien veranstalten, sondern wir sind immer noch hochkonzentriert. Und ja, jede Show, eigentlich läuft es immer besser. Und das macht uns natürlich schon froh und auch stolz natürlich, dass gerade das neue Album auch so gut funktioniert.
Perfekt. Ja. Das hier in Saarbrücken, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also 2. Februar war es, Stratovarius hier, waren vielleicht die Hälfte von dem, was jetzt hier war, allerhöchstens.
Okay. Das ist halt mal wieder, ich denke, dass dieses Paket einfach interessant ist. Wenn immer nur einzelne, wirkliche Acts einfach kommen, dann ist das zwar für die Leute schon interessant und sie überlegen sich hinzugehen, aber wenn halt einfach so eine Kombination da ist, dann bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als einfach zu sagen, da müssen wir hin.
Must have.
Da müssen wir hin.
Ja, wie sieht's aus? Klaus Sperling macht jetzt Ersatz für Dan, weil ich habe mir nicht gedacht, macht der ein Doppelset? Das geht doch nicht ab. Freedom Call? Dann würde ich schon, ich bin zwar kein Schlagzeuger, aber ich würde da abscheißen, auf gut Deutsch gesagt. Ne?
Würde sehr anstrengend sein.
Und danach Gamma Ray, das ist dieselbe Schiene, nur andere Songs, sage ich mal, vom Tempo her, von der Geschwindigkeit. Aber ja, wie seid ihr dazu gekommen?
Naja, wie schon gesagt, der Gedanke mit Gamma Ray zu touren, der war schon lange irgendwie in unseren Köpfen. Und es ist letztendlich daran gescheitert, weil eben Daniel keine Doppelshow spielen kann. Das will der Kai natürlich nicht. Und ich denke, es würde auch für die Leute etwas verwirrend sein. Und es würde uns eigentlich auch nicht viel bringen, weil ich denke, man sollte das schon als zwei separate Bands verkaufen. Und das mit Klaus hat sich ja eigentlich schon vor 2 Jahren so ein bisschen angedeutet, da hat er schon ausgeholfen bei uns, weil Daniel mit Halloween auf Tour war, also mit Gamma Ray aber auch. Mit Halloween in dem Paket und da waren sie ja sehr lang, das war eine sehr ausgeprägte Tour. Und in dem Zeitraum konnte ich Freedom Call nicht einfach schlafen lassen, das geht nicht. Und ja, und dann haben wir das einfach so geregelt, dass Klaus einfach ausgeholfen hat. Erstmal. Und jetzt ist halt die Situation, dass Gamma Ray doch viel tourt und viel unterwegs ist und die Platten auch in etwas engeren Zeiträumen veröffentlicht. Und Freedom Call ist einfach gewachsen. Gerade jetzt mit dem neuen Album haben wir sehr, sehr viele Angebote, ob Festivals oder auch noch weitere Touren. Und wenn Daniel das Ganze spielen würde, dann hätte er überhaupt gar keine Zeit mehr, irgendwas zu machen. Dann müsste das Jahr 380 Tage haben. Und deswegen haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass Daniel auch in Zukunft immer Rat und Tat zumindest uns beiseite stehen wird bei Produktionen und auch im Songwriting mit sicherlich bei einem oder anderen Song mitwirken wird, aber sich im Live-Sektor zurückziehen wird, weil er das zeitlich einfach nicht arrangieren kann. Ja, und mit Klaus, denke ich auch mal, haben wir einen würdigen Nachfolger eventuell. Und also dieses fixe Line-Up, das haben wir noch nicht ganz geklärt, aber auf jeden Fall kann es sein, dass es darauf hinauslaufen wird.
Aber böses Blut wird nicht fließen.
Überhaupt nicht. Das sieht man ja schon allein daran, dass wir zusammen auf Tour sind und ich unternehme auch tagsüber viel mit Daniel oder zusammen. Also es war auch Daniels Wunsch, das einfach zu reduzieren. Und das geht absolut im Guten, weil Daniel ja neben der musikalischen oder geschäftlichen Partnerschaft von mir auch einer meiner besten Freunde ist, mit dem ich viel Zeit verbringe. Und das läuft absolut vollkommen beiderseitig im Einverständnis.
Wie sieht es aus mit Nils Kaufmann? Ist zwar schon länger her, dass er ausgestiegen ist. Verstärkt ihr euch noch?
Ab und zu treffe ich ihn mal, bloß er wohnt auch in einer anderen Gegend als ich. Und er ist vollkommen anders orientiert. Er ist eher so businessorientiert. Und ich habe mich ja eher als quasi einkommensloser Künstler, ich habe mich zu dem Wahnsinn bekannt. Aber ab und zu treffe ich ihn. Und es hat sich halt einfach, weil die Keyboards im Studio, die habe ich sowieso immer selber gemacht. Da hat Nils nie irgendwie, ist er nie aktiv geworden. Und also er war unser reiner Live-Keyboarder. Und wir haben jetzt einfach wir haben halt die Gelegenheit so genommen, dass wir das machen wie die meisten Bands, dass wir das Keyboard einspielen lassen. Und das ist heutzutage mittlerweile ist das keine Seltenheit.
Klar.
Und wir haben es ja heute gesehen bei der Reaktion, denke ich mal, dass es jetzt nicht so störend
ist. Es war ein bisschen leise jetzt, gut, das hängt halt am Sound, die Garage hat halt eine recht beschissene Akustik.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, diese Lautstärke-Diskussionen, es sollte eine gewisse Grundlautstärke sein, dass man die Musik irgendwie verstehen kann und dass es einen schon irgendwie berührt.
Okay, nee, es war im Verhältnis zum Rest der Band war es zu leise, denke ich jetzt. Ansonsten, wenn man den Rest halt etwas leiser gemacht hätte, wäre das auch kein Thema.
Okay, ja, das liegt dann natürlich auch immer an dem Platz, an dem man steht.
Es ist natürlich von Ort zu Ort verschieden.
Und natürlich auch der Geschmack des jeweiligen von der Faustmischers, mit dem wir aber eigentlich sehr, sehr zufrieden sind und der uns auch schon Jahre vorher schon oft mal gemacht hat.
Ja, der hat auch relativ guten Sound gemischt. Mhm. Ne? Also gerade die Garage hier ist sehr problematisch, was das angeht. Was ich jetzt so bei diversen anderen Bands gesehen habe, aber gut, hat was Gutes draus gemacht. Ne, auf jeden
das
Fall.
Ist die Hauptsache.
Ja, die Frage stand jetzt gar nicht hier drauf. Wie waren die Reaktionen von Fans aufs neue Album? Also ich habe jetzt gesehen, hier war doch schon gut. Ne? Mir gefiel es richtig gut. Ich kann die Texte zwar noch nicht alle, wie die von den Vorgängeralben. Okay, sind wir zu zweit. Wie war es in anderen Städten?
Ja gut, also Freedom Call grundsätzlich polarisiert immer, ob im Live-Sektor oder bei Produktionen, weil wir einfach unsere extrem positive Ader, drücke ich das mal aus, dass das für viele Hardcore-Metal-Fans belächelt wird, dass sie einfach sagen, das ist irgendwie Kinder-Metal oder Happy-Metal. Happy-Metal ist ja noch eigentlich cool. Schmeichelhaft, das geht bis Flower-Metal, finde ich alles okay. Ich überlasse es jedem, wie er es gerne nennt, und die Reaktion von den Journalisten, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, ist mir vollkommen egal, weil ich habe die Möglichkeit, auf Tour zu gehen, ich habe die Möglichkeit, vor den Leuten zu spielen, die die Alben kaufen, die die Band unterstützen, ich kann den Leuten in die Gesichter sehen, und was ich sehe, ist in der Regel bei jeder Show, ist es von Begeisterung, Zufriedenheit, und nach einer Stunde Freedom Call sind die Leute in einer guten Laune. Und das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert. Ob jetzt das jemand in der Schublade Power Metal oder Kinder Metal oder Flower Metal, wie schon gesagt, steckt, ist mir vollkommen gleich. Und wem es nicht gefällt, der muss nicht kommen. Wir wollen niemanden zwingen, unser Album zu kaufen. Es ist jedem frei überlassen. Und wie schon gesagt, wem es nicht passt, der muss es nicht kaufen, ist mir scheißegal. Aber anscheinend.
Gut, ich habe es jetzt ja auf die Fans, einige, auf die Standardfans bezogen.
Richtig, ne? Und das ist die Hauptsache. Und die Platte kommt sehr, sehr gut an. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber der Grundtenor ist aufsteigend. Und was besonders gut ankommt, ist halt auch das ein bisschen neue Gesicht von Freedom Call, was auch daraus kommt, dass wir das Konzept über König Ludwig II. Geschrieben haben. Und ja, wenn man so ein Thema nimmt, er hat ja auch tragische Momente in seinem Leben gehabt, da kann man nicht einfach ein Album machen mit Friede, Freude, Eierkuchen und nur positiv und Sonne und Licht und bla bla bla, sondern da muss man natürlich auch ein bisschen melancholischer oder auch ein bisschen düsterer werden. Und das hat eben viele Leute auch nochmal überzeugt, die sich vielleicht durch diese extremen Happy-Metal-Ader sich da so ein bisschen zurückgezogen hatten.
Also ich habe jetzt Freedom Call auf der Eternity Tour war es. Jedenfalls war das Album gerade draußen. Ihr habt in Neunkirchen auf dem Stadtfest hier gespielt. Da habe ich dich noch getroffen. Geil. Da war ich, ich glaube, 12, 13, 14, okay. Ich weiß nicht. Ja, das war geil. Das war das erste Konzert, was ich von euch gesehen habe. Habe vorher noch nichts gehört. Mhm. Habt jetzt halt alle Alben original. Habt euch dann hinterher halt schon, ja, dann noch mit Rage in Trier gesehen. Ja. Und auch nochmal mit dir gesprochen, auch nochmal Autogramme. Und dann bei Halloween Völklingen hier das gemacht. Das stammt aus.
Kenn ich doch.
Da fehlen auch noch welche, aber ja. Der Lars habe ich und der dann. Ja.
Okay.
Es war eigentlich generell eigentlich geil, so wie ich das jetzt bewerte. Mhm. Also generell, wie ich Musik bewerte. Ich bin selbst Gitarrist. Mhm. Das ist übrigens der andere Gitarrist meiner Band, 16. Ne? Ja. Kennt euch, habt euch heute zum ersten Mal gesehen. Ne? Mhm.
Und also wirklich, also ich habe schon, also mit der Metal-Szene habe ich mich erst seit kurzem erst wieder angefreundet und habe so diverse Bands auch nochmal gehört und ich muss wirklich sagen, wow.
Danke sehr.
Er kommt halt mehr aus dem Hardrock, so Kiss, ACDC Bereich und mit dem Happy Metal nicht so ganz konform. Ne?
Ja, wir haben aber auch da so ein bisschen Elemente, so 80er Jahre Rock'n'Roll, ja, Hardrock Sachen.
Das Perfect ist alles, Day hieß es, ne, vom neuen Album.
Ja, wie heißt das nochmal? Kingdom of Madness. Ja. Das ist ja eher so 80er Rock'n'Roll Geschichte. Das ist unsere Zeit, in der sind wir aufgewachsen.
Eben.
Und da kommen immer wieder Einflüsse dazu. Und ich will mich auch von nichts beschränken lassen, weil ich denke mal, dass viele, viele Bands auch immer Angst haben, dass sie ihr Sammelsurium an Repertoire einschränken, weil sie denken irgendwie, huch, das ist ja dann nicht mehr die genaue Ziellinie, ist uns scheißegal. Mhm. Wenn wir überzeugt sind von einem Song, dann machen wir den einfach.
Und das muss euch gefallen,
richtig,
denke ich.
Ja gut,
hauptsächlich
muss auch den Fans gefallen, ja. Aber das funktioniert auch. Warum? Man muss sich ja nicht immer nur in einer kleinen Musikrichtung bewegen und als Melodic Metal Band nur Songs schreiben, die mindestens 150 Beats per Minute haben und Double Bass. Da langweile ich mich zu Tode.
Ja.
Im Studio und live erst recht. Da spielst du eine halbe Stunde und da fängt das Publikum an zu schlafen.
Mhm. Ja? Also ich bewerte das halt generell so, eine Band muss sich halt, oder nicht muss, aber kann sich weiterentwickeln. Ne? Ich würde es persönlich doof finden, wenn ihr jetzt 20 Jahre lang Tales of Hysteria to Fairyland spielen würdet,
richtig,
so vom Stil her. Ne?
Richtig.
Das wäre irgendwann langweilig.
So ist es.
Und Band entwickelt sich weiter. Das war bei Sonata Arctica, das war bei Edguy, das ist bei jeder Band. Irgendwann heißt es dann immer, das neue Album, das ist scheiße, die sind gar nicht mehr wie früher. Ne? Klar, sie spielen ja noch die Songs von früher, aber sie können nicht immer dasselbe spielen. Und das ist mein Statement, so habe ich auch bewertet. Ne?
Du hast halt auch bei jeder Produktion, hast du einfach eine sehr stark emotionale Verbindung zu der Musik, weil du einfach dein Leben während der Produktion, da arbeiten wir 16 Stunden am Tag, machen Nachtsessions durch, je nachdem, wenn man gerade gut drauf ist. Und dann hat man eine sehr enge Beziehung einfach zu der Musik. Und das widerspiegelt dann einfach diese Zeit, wie du gelebt hast. Und da wäre es ja eigentlich eine Lüge, wenn man dann synthetisch versucht, irgendein Produkt herzustellen, das man eigentlich gar nicht fühlt. Und die Fans wollen ja auch wissen, wie jetzt die Band, die sie halt auch bewundern oder deren Musik sie sehr mögen, da soll ja auch eine Verbindung stattfinden. Und das wäre ja dann vollkommen steril, wenn man einfach nur eine Sache macht und eigentlich ganz anders fühlt. Das ist einfach eine Spiegelung von der emotionalen Situation einer Band, ist ein Album.
Also Musik ist für mich eh Emotion pur und darauf kommt es hauptsächlich an. Ne? Wenn ich mich damit identifizieren kann, naja, dann ist halt nichts für mich.
Ja, ne? Das ist emotionale Mathematik, ist das Musik.
Genau. Mathematik ist eh cool, naja.
Ja.
Wie war es jetzt? Erstes Album, zweites und Eternity, die waren Tarragon orientiert, oder? Und die Tarragon EP.
Für die ersten drei Alben hatten wir ein, ja, ich mag nicht das Wort Konzept, das hört sich so schrecklich wichtig an. Das war einfach eine Fantasy-Story, die wir uns einfach mal ausgedacht haben und das einfach weiterverfolgt haben. Wir haben halt vom ersten Album das über das Crystal Empire gezogen und bis zum Eternity und haben da quasi eine Trilogie, auch ein ganz wichtiges Wort. Mhm. Wir haben einfach nur ein bisschen, ja, eine kleine Geschichte zu dem Album uns ausgedacht und diese ganz wichtigen Konzeptalben so. Das mag ich nicht, weil es einfach so klingt, als wäre das Konzept wichtiger als die Musik.
Ich habe es jetzt nur letztens auf der Homepage die Stories dazu gelesen und habe ich gedacht, frag's mal, wie es aussieht, weil beim Neuen ging es ja jetzt teilweise um Ludwig II., aber nicht ganz. Ne?
Nee, es sind ein paar Songs, die sind halt schon im Vorfeld entstanden, ja, an denen haben wir vorher schon gearbeitet und die waren textlich auch schon sehr konkret fertig gestanden. Und wir haben es dann noch versucht, die ein bisschen hinzubiegen und da waren wir wieder bei dem Thema steril oder synthetisches Klingen. Das hat einfach nicht mehr so geklungen. Die ersten Ideen sind einfach die besten und die sollte man nicht künstlich verbiegen. So ist es musikalisch und so ist es auch textlich.
Okay. Wie lange arbeitet er so im Durchschnitt an einem Song von der ersten Note, bis er wirklich so sitzt?
Ja gut, wir arbeiten ja nicht Song für Song, sondern es geht ja immer in gewissen Etappen. Das kommt ganz darauf an, da gibt es Songs, die kann man an einem Tag schreiben und verändert noch ein bisschen Arrangement. Und dann gibt es Songs, die sind halt schon ein bisschen progressiv, jetzt übertrieben, aber da kann man schon mal ein paar Monate rummachen. Nicht ständig an dem einen Song, aber man hört immer wieder rein, ändert ein bisschen was. Und die Produktion alleine dauert bei uns in der Regel so 3 Monate, 4 Monate. Mit Drums erstmal aufnehmen natürlich, das machen wir in einem externen Studio. Und den Rest machen wir alles bei uns in Nürnberg im Studio.
Alles selbst?
Ja. Cool. Gemischt wird die Sache dann wieder extern. Das ist dann auch ein größerer Akt, wo ich mich dann auch gerne ein bisschen ausklinke, weil mir da die Objektivität fehlt, weil man so in der Musik drinnen ist. Und da ist es besser, wenn das jemand Außenstehendes mischt und einfach die Objektivität bewahrt. Weil die kann ich erst wieder Monate nach einer Produktion finden. Wenn ich mir das Album anhöre, dann kann ich auch das ein bisschen bewerten. Mhm. Aber im Moment bin ich da viel zu emotional noch verbunden.
Also hat er jetzt auch ein bisschen gedauert. Ich glaube, der Release hat sich ja verzögert etwas.
Ja, drastisch sogar. Ja, der Grund, der lag nicht an uns. Also wir waren nicht der Grund wegen der Verzögerung, sondern das war einfach das Business.
SPV hat doch Insolvenz gemacht. Genau das war's.
Ja, das war halt so dieses finanziell ökonomische Desaster hat auch SPV getroffen. Und genau zu dem Zeitpunkt, als wir eigentlich fertig waren zum Release, ist halt die Plattenfirma in die Knie gegangen. Und ja, dann habe ich erst noch mal ein bisschen gewartet, habe mich natürlich auch anderweitig umgehört, habe auch einige Angebote bekommen. Aber irgendwie hat mir mein Bauch gesagt, wart ab, weil eben wir arbeiten jetzt schon 10 Jahre mit SPV zusammen. Und da sind einige Mitarbeiter, da ist halt auch schon, so kann man schon fast freundschaftliches Verhältnis, kann man sagen. Man sagt natürlich, man soll Geschäftliches nicht mit Privatem verbinden, aber ich bin da anders. Bei mir ist da auch eine gewisse Emotion mit drinnen und die möchte ich auch nie missen. Ich will nicht so ein abgewichster Geschäftsmann werden, der das schnelle Geld haben will, sondern ich habe denen einfach quasi eine Chance gegeben und es hat sich jetzt einfach befürwortet und gezeigt, dass es sich gelohnt hat. Die machen eine super gute Arbeit und was will man mehr?
Das hat ja bis jetzt immer geklappt. Ne?
Richtig, genau.
Wie sieht es denn aus? Ihr habt jetzt nach der Eternity-Scheibe ein Live-CD auf den Markt gebracht, die Live Invasion. Und jetzt wollte ich mal fragen, sind Pläne für eine DVD schon irgendwie?
Die Pläne haben wir, ja. Cool. Ist auch grünes Licht gegeben worden von der Plattenfirma. Wir hatten bis jetzt leider noch keine Zeit, weil wir halt bis jetzt unterwegs waren, aber wir werden jetzt im April. Wir sind im Mai schon wieder mit Axel Rudi Pell auf Tour und spielen einige Festivals. Da werden wir schon anfangen, die ersten Materialien zu sichten. Und es wird auf jeden Fall eine History-DVD werden, auf dem wirklich noch Bilder auch mit Sascha Gerstner zum Beispiel sind, der jetzt bei Halloween, Halloween spielt. Und mit den verschiedenen Line-Ups, die halt in den Jahren sich so geändert haben. Ja, so ein bisschen Story um Freedom Call herum und natürlich ein Konzert. Und wo wir das dann aufzeichnen, das wissen wir noch nicht genau, es sind schon ein paar Ideen da. Und ich vermute mal, dass also auf jeden Fall dieses Jahr wird die nicht mehr veröffentlicht, aber vielleicht Anfang nächsten Jahres oder, ich denke mal in der ersten Hälfte nächsten Jahres wäre realistisch.
Habe ich was ich meiner Oma zeigen kann.
Genau.
Hatten wir mal so ein Gespräch drüber, die wird jetzt 80 im November, die hört ja Freedom Call und Stratovarius, das ganze Zeug. Okay. Aber habe ich was ich euch zeigen kann.
Ja.
Noch ein kleines, mehr privates Anliegen, eher so equipmentmäßig. Wie seid ihr dann da unterwegs? Studio, ganz live.
ganz, ganz, ganz sporadisch.
Ich habe es gesehen, das Boss GT 10 war es, ne?
Richtig, das spiele ich direkt ins Pult. Direkt. Auf der Tour. Mhm. Ich bin eigentlich kein Freund von den Kisten. Also ich hab mehrere Amps. Also ich war mal, früher war ich auf dem Engel-Trip. Ich habe zwei verschiedene Engel-Amps, einen ganz alten, zweimal 35 Watt, Stereo, End- und Vorstufe, den ich immer noch sehr, sehr gerne spiele. Dann hatte ich den Fireball, mit dem bin ich aber nicht wirklich warm geworden, 60 Watt. Mit dem bin ich nicht wirklich warm geworden, den habe ich also als Spare-Amp dabei auf Touren. Und jetzt bin ich Marshall-Fan. Habe ich früher immer so ein bisschen, ja, fand ich nicht so irre, aber ich habe einen ganz alten Marshall habe ich bekommen, einen 100er, ich glaube von 1977 oder sowas. Der klingt einfach unglaublich. Mit dem habe ich die ganzen Studio-Sachen. Dann habe ich noch einen 50 Watt Marshall, auch 800er. Der klingt ähnlich, aber 100er ist einfach geiler. Aber jetzt auf Tour, dadurch, dass wir halt als Special Guest mit dabei sind, war diese Umbauaktion einfach viel easier zu handeln mit diesem Gerät. Und da habe ich ein Stimmgerät drinnen und habe im Tourbus habe ich ein paar Stunden mal ein bisschen rumgedreht an den Sounds.
Klar, kannst du aber beim Kopfhörer dann halt
ich
abhören.
Ich mache ja mit In-Ear-Monitoring. Ja. Und da ist das eigentlich am einfachsten zu handeln.
Eben, also eine ganze Backline, das ist ja Umbaupause, da beschweren sich die Fans, weil es so lange dauert.
Ja, und wir haben eben nicht den Support, wie jetzt Gamma Ray hat, dass da eine Armada von Backlinern und Leuten hilft, sondern wir müssen eigentlich unseren Scheiß selber machen, wir müssen uns selber drum kümmern. Und nach so einer Show ist man halt doch etwas verschwitzt und etwas erschöpft. Und da habe ich keinen Bock, meine Marshall-Boxen und meine Amps da in der Gegend rumzuhieven. Und letztendlich am Sound macht es keinen großen Unterschied.
Ja, also gerade was die Halle halt angeht, wo man schon wieder bei der beschissenen Akustik wäre. Ne?
Ja, also man kann eigentlich sagen, diese Direkt-Line-In-Geschichte ist auf jeden Fall nichts für die Eier. Also es ist nicht sehr spaßig, aber es ist vernünftig. Und bei so einer Tour muss man einfach so ein paar, ja, muss man halt einfach Kompromisse eingehen und da ist das auf jeden Fall eine sehr gute Lösung.
Da würde ich schon auch gerne wissen, bei Stairway to Fairyland und Tarragon stand im Booklet Rad-Amps. Wer von euch hat die gespielt?
Der Sascha.
Mhm. Ah, weil der Jürgen Rad, der die gebaut hat, der wohnt bei uns eine Straße weiter.
Ist klar, unser Kollege war gerade vorhin hier. Günther Philipp von
Vintage. Der Günni. Ist er eingeschlafen? Nee. Der schlaft manchmal so mitten im Stehen ein.
Okay. Er war gerade jetzt, es gab gerade unsere Garderobe verlassen. Der hat uns zwei Vintage-Boxen für die Tour mitgegeben. Habe ich ja auch die ersten paar Gigs genutzt, aber dann bin ich auf das GT10 zurückgegangen. Aber Lars, unser anderer Gitarrist, hat die genutzt.
Ja, die Vintage-Amp-Boxe, die spiele ich auch. Ja. Nur mit anderen Speakern drin.
Okay.
Und ansonsten Marshall JCM800, Baujahr 83 allerdings, die 50-Watt-Version.
Okay, geil.
Klingt aber cool.
Ja, das ist ordentliches Zeug. Nee, diese Vintage-Amp-Sachen finde ich echt cool, funktionieren. Und gerade, wenn man halt unterwegs ist, die sind halt sehr leicht. Da können auch die Techniker ein bisschen ihre Bandscheiben schonen.
Sie klingen passabel.
Ja, absolut. Absolut klingen sehr direkt. Und war ich sehr positiv überrascht, weil wenn man also einfach mal so hinklicken und so, was ist denn das? Aber funktionieren sie gut.
Meine All-Soundbox, da hat man sich einen Bruch dran gehoben. Und letzte Woche hatte ich noch einen Engel Savage bei mir im Keller stehen. Der hat, ich glaube, 30 Kilo oder was gewogen. War ja fast doppelt so schwer wie mein Marshall, aber das ist echt schlimm.
Ja, ich habe auch diese, ich habe ja auch etliche Boxen, nicht etliche, aber einige. Und da habe ich eben auch diese Engel mit den Vintage 30 Speakern. Und die klingt mit dem Engel in Kombination sehr, sehr gut, mit dem Marshall nicht so sehr. Da habe ich eine VHT-Box. Die Firma, die haben so einen M gehabt, der hieß Pitbull.
Ja, genau, die sagt mir, das habe ich was drüber gelesen. Da
sind 35 Watt Speaker drin.
Relativ wenig.
Ja, aber der klingt wie Sound und Marshall. Die klingt. Also habe ich bis jetzt so
kein. Dann zusammen der 140 Watt.
Genau.
Kann man ja gut 100 Watt ran.
Die spiele ich im Studio. Vielleicht muss getan.
Ich habe 400 Watt. Die waren beim Music Store im Angebot. 40 Euro ist Stück. Da habe ich gedacht, gut, dann holen wir halt die 100er. Ja. 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 Ja, das wäre es jetzt eigentlich so.
Okay, cool.
Da habe ich eigentlich nichts. Ich will dich nicht weiter quälen, sag mal so.
Kein Problem, ja, ich werde dann halt mal irgendwie duschen gehen.
Achso, ich habe gedacht, du wärst schon, weil also der AC hat gemeint, ihr geht jetzt direkt.
Ja, wollte ich, aber dann kam eben der Günther.
Achso, das wusste ich nicht.
Nee, du, kein Problem. Kein Problem.
Ei.
Kurze Frage. Ja, hat doch gut geklappt.